Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, vor einer Woche noch hatte ich die Gelegenheit, im schönen Umbrien in Italien zu weilen. Dort gibt es bereits seit einigen Monaten keinen Regen mehr. Es herrschen des Tags über Temperaturen von über 40 Grad vor. Der Boden ist vollkommen ausgedorrt. Die Bäche sind teilweise versiegt. Die Bäume, wo sie nicht von Menschen bewässert werden, ausgetrocknet und manche schon ganz erheblich und sichtbar geschädigt. Wenn man durch diese so blühende Landschaft läuft, dann meint man, die Natur, die Erde seufzen und flehen zu hören unter dieser Last. Wasser, Himmel, erbarme dich doch meiner und lass Regen herunterfallen. Mit welcher Hoffnung mögen wohl die Leute, deren Leben weitgehend von der Natur abhängt, auf jede noch so kleine Wolke starren, die sich irgendwo in der Ferne zeigt, ihre Hoffnung an diese Wolke hängen, dass sie doch den ersehnten Regen bringen möge. Aber bislang sind solche Hoffnungen enttäuscht. Dabei aber, liebe Gläubige, geht es nur um einige Monate, immerhin einige Monate. Verglichen mit anderen Regenpausen in anderen Ländern ist es aber noch verhältnismäßig kurz. Und welcher im Glauben stehende und in den Schriften des Alten und des Neuen Bundes einigermaßen bewanderte Mensch denkt hier nicht an die 3,5-jährige Wassernot zur Zeit des Königs Achab. Von diesem König heißt es, Achab, der Sohn Omris, tat, was böse ist in den Augen des Herrn, mehr als alle seine Vorgänger. Und als sei es ihm noch zu wenig, in den Sünden Jeroboams, des Sohnes Nebats, zu wandeln, nahm er sich auch noch Jezabel, jene fürchterliche Jezabel, die Tochter Etbaals, des Königs der Sidonier, zur Frau, und ging hin, diente dem Baal und betete ihn an. Er errichtete Baal einen Altar in dem Baalstempel, den er zu Samaria erbaut hatte. Auch ließ er die Aschera, ein anderes Götzenbild, herstellen und tat noch mehr, um den Herrn, den Gott Israels, zu reizen. Schlimmer als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen. Man begreift, liebe Gläubige, dass der wahre Gott diesen Abfall seines Volkes in den Götzendienst, diese Verführung auch der kleinen und einfachen Gläubigen durch das schlechte Vorbild des Königs nicht einfach so hinnehmen kann. Vielleicht könnte das der moderne Gott gewisser Theologen, der sowieso alle nur auf die Schultern klopft und ihnen sagt, ihr seid okay und es ist alles in Ordnung, vielleicht könnte er das hinnehmen. Aber der wahre Gott, wie er uns im Alten und Neuen Testament entgegentritt, kann das eben nicht. Und deshalb schickt er dem König seinen Propheten Elias. Der sagt zu Achab, so wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, er, in dessen Dienst ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen fallen, es sei denn auf das Wort hin, das ich spreche. Und nun beginnt die fürchterliche Dürrezeit. König Achab macht sogar den Propheten Elias dafür verantwortlich und nennt ihn den Verderber Israels. Doch der Prophet hat die Aufgabe, dem König und dem ganzen Volk die eigentliche Ursache dieser Naturkatastrophe vorzuführen. Es kommt zu der berühmten Begegnung des Elias mit den 450 Baalspropheten auf dem Berg Karmel in Anwesenheit des Königs und einer großen Volksmenge. Die Diener des Baal schaffen es nicht, wie ausgemacht war, mit ihren Gebeten Feuer vom Himmel auf ihr Opfertier herabzurufen. Und sie werden deshalb von Elias auf eine sehr spöttische Weise bedacht. Dann legt der Prophet selbst sein Opfertier bereit, lässt 3x4 Krüge Wasser, also das so unermesslich wertvolle, von den Menschen so heiß begehrte Wasser, über das Opfertier ausgießen. Dadurch wird es ja noch unwahrscheinlicher, dass Feuer diese Opfergabe entzünden wird. Und auch einen Graben rundherum füllt er mit Wasser, um dann das Gebet zu sprechen: Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute lass es kund werden, dass du Gott bist in Israel und ich dein Knecht, und dass ich dies alles auf dein Wort hingetan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich und lass dieses Volk erkennen, dass du der Herr, der Gott bist und dass du ihr Herz zur Umkehr bringst. Da fiel das Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und die Holzscheite. Sogar das Wasser im Graben, ach, das kostbare Wasser, leckte dieses Feuer auf. Als das Volk das sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen: Jahwe ist Gott, Jahwe ist Gott. Elias aber sprach zu ihnen: Ergreift die Propheten Baals, keiner von ihnen darf entrinnen. Sie ergriffen sie, und Elias ließ sie zum Bach Kishon hinabschaffen und dort abschlachten. Das ist, liebe Gläubige, eine scheinbar unmenschliche Grausamkeit. Aber in Wahrheit der damals nötige Schritt zu einer doppelten Befreiung. Zur Befreiung von dem Götzendienst, der das religiöse Leben, die religiöse Treue und damit auch die Berufung des ganzen Volkes bedrohte, und die Erlösung aus der Dürrezeit, die das leibliche Leben der Israeliten auf das Äußerste gefährdete. Ja, und jetzt, in diesem Moment, steht die ersehnte Rettung unmittelbar bevor. Elias wirft sich zur Erde, den Kopf zwischen den Knien, und betet inbrünstig. Seinen Knecht schickt er in die Höhe, in Richtung des Meeres Ausschau zu halten. Und erst beim 7. Mal kann der Knecht zurückkommen und ihm melden: Schau, eine Wolke, so klein wie eine Menschenhand, steigt im Westen auf. Daraufhin lässt Elias dem König Achab sagen: Lass anspannen und fahre hinab, sonst hält dich der Regen zurück. Und binnen einer Weile wurde der Himmel schwarz von Gewitterwolken, und es fiel ein starker Platzregen. Achab aber bestieg den Wagen und fuhr nach Jisrael. Die Hand des Herrn aber kam über Elias, er gürtete seine Lenden und lief vor Achab her, bis dorthin, wo es nach Jisrael geht. Dies also, liebe Gläubige, das Ende der furchtbaren Dürrekatastrophe zur Zeit des Königs Achab. Fragt sich nur, welche Lehre wir daraus für heutige Trockenzeiten ziehen können. Und was das alles mit dem heutigen Herz-Maria-Sühne-Samstag zu tun haben mag. Um es, liebe Gläubige, sogleich zu sagen: Selbstverständlich haben auch die klimatischen Schwierigkeiten unserer Zeit mit einer tiefgreifenden Unordnung zu tun. Einer Unordnung, die letztlich aus der Sünde, das heißt der Auflehnung des Menschen gegen Gottes Ordnung, stammt. Meistens hat diese Unordnung mit einer Art Götzendienst zu tun, nämlich der Vergötzung der Schöpfung durch den Missbrauch ihrer Güter, vor allem auch der Vergötzung einer schrankenlosen Freiheit des Menschen. Es steht uns gewiss nicht zu, einzelne Menschen und ihr Handeln direkt verantwortlich zu machen, aber letztlich, liebe Gläubige, könnte nur die Hinwendung zu dem, der unser Ursprung und unser Ziel, unser Schöpfer, unser Erhalter, unser Erlöser, unser Heiliger und unser Vervollkommener ist, eine wirkliche Besserung bringen. Es müssten wohl in unseren Tagen Gestalten wie Elias auftreten, aber fänden sie auch wirklich Gehör? Selbst König Achab und das Volk Israel, die doch Zeugen solcher Machttaten Gottes waren, konnten sich nicht wirklich bekehren, ließen sich nicht belehren. Nur Einzelne waren es, die sich nach der Stimme des Herrn richteten. Das soll nicht der Ausdruck eines Pessimismus sein. Ich will keine Hoffnungs- und Mutlosigkeit verbreiten. Aber, liebe Gläubige, wer wachen und gläubigen Blicks, also wirklich realistisch um sich schaut, der wird es im Wesentlichen wohl nicht ganz anders sehen können. Aber was soll das mit der jungfräulichen Gottesmutter zu tun haben, zu deren Ehre wir uns ja wieder versammelt haben? Auch hier kann ich es kurz machen und den Verständnisschlüssel sogleich nennen. Nach der erleuchteten Auslegung der Vätertheologen beschreibt diese Stelle im ersten Buch der Könige nicht nur einen Vorgang zur Zeit des Königs Achab, sondern ist zugleich auch ein Sinnbild für ein späteres Ereignis, ja für etwas, das immer wieder geschehen soll. Das eine große spätere Ereignis, das ist die Menschwerdung Gottes. Nämlich in die Dürrezeit der gefallenen, von Götzendienst nur so übersäten Welt hinein, kommt der Erlöser und überflutet gleichsam die Erde mit den Strömen seiner Gnade. Die kleine weiße Wolke aber, die sich in der Ferne über dem Meer zeigt, ist Maria. Denn aus ihr stammt ja diese Flut der Erlösung. Sie ist die Gottesmutter, die uns den Erlöser geschenkt hat. Sie ist die Pforte des Himmels. Das heißt, durch sie hindurch hat sich gleichsam der Himmel mit seiner ganzen Vitalität und Gnade auf diese Erde ergossen. Sie ist die Mutter der Gnade, durch welche die himmlischen Geschenke zu uns geströmt sind. Sie ist das Gefäß, in das der Heilige Geist bei der Empfängnis, dann bei der Menschwerdung und noch einmal bei der Durchbohrung des Herzens ihres gekreuzigten Sohnes die Fülle der Erlösungsgnaden gelegt hat. Und das nicht nur für sie, für Maria selbst, sondern für uns alle. Dieser Regen nach dem Opfer des Propheten Elias ist also ein großartiges Bild für die Menschwerdung und für das ganze Erlösungswerk, das sich immer wieder an uns ereignen soll. Und damit sind wir bei der Frage angelangt, ob denn dieser Vorgang, liebe Gläubige, auch eine Bedeutung für unser religiöses Leben habe. Die Antwort kann nur lauten, ja. Wer von uns kennt sie nicht? Die Dürrezeiten des Herzens und der Seele. Die geistlichen Lehrer sprechen von geistlicher Trockenheit. Alles ist wie eingetrocknet. Das Gebet eine Last, unter der wir ächzen. Es trägt uns nicht mehr, sondern wir schleppen es noch irgendwie mit uns. Man gewinnt dann den Eindruck, ganz weit weg zu sein vom religiösen Leben, von den sprudelnden Quellen, aus denen man früher einmal, ach, was war es früher schön, trinken durfte. Und jetzt keine Freude, keine Frische, keine Fruchtbarkeit mehr. Die ausgetrocknete Erde der Seele seufzt und die Pflanzungen des Herrn, die über so lange Zeit wachsen durften, scheinen nach und nach abzusterben. Nicht selten, liebe Gläubige, wenn auch keineswegs immer, ist die Ursache dafür eine ähnliche wie diejenige für die Dürre zur Zeit des Königs Achab. Und zwar eine Hinwendung zum Götzendienst. Unser Baal, unsere Aschera sind dann gewiss keine Götterfigürchen. aber sie verkörpern sich doch in dem, was uns auf Kosten des Herrn wichtig geworden ist und was wir ihm den lieben langen Tag lang vorziehen. Also Besitz, Genüsse verschiedenster Art, bestimmte Liebhabereien, die zeitaufwendig sind, weshalb wir dann beginnen, beim Gebet mehr und mehr abzukürzen. Auch der Wunsch, bei den Menschen anzukommen und der immer lebendige, ungeordnete Freiheitsdrang. Ich sage, nicht selten sind diese Dinge die Ursache für die seelische Dürre. Es gibt natürlich auch den Fall, dass die Dürre kaum oder überhaupt nicht selbst verschuldet ist. Gott prüft den Menschen dann auf Herz und Nieren. Und das geschieht oft bei besonders reinen und bei besonders heiligen und im Dienste Gottes bewährten Personen. Er zeigt dem Menschen so recht, was er ohne die Hilfe von oben ist. Gibt ihm damit einen lebhaften Eindruck von der Abhängigkeit des Geschöpfes, von seinem Schöpfer, des Kindes, von seinem himmlischen Vater. Und der Herr erweist dem Menschen gerade darin seine Liebe, indem er ihn nach und nach frei macht von so vielem, was der Seele sozusagen beschwerend anhing, was sie am freien Aufflug zum Himmel gehindert hat. Was dann bei einer solchen Dürre abstirbt, ist nicht das Wertvolle, nicht das Kostbare, das bleiben soll für das ewige Leben, sondern gerade das Wertlose, das Unkraut der Seele. Liebe Gläubige, so oder so, ob verschuldet oder nicht, die Zeiten der Dürre sind eine harte Prüfung, die bis an die Substanz gehen kann, wo der Gläubige sich zuweilen dem Untergang oder auch dem Abfall von Gott nahe wähnt. Und hier nun die tröstliche Nachricht, gerade dann, wenn wir dem Herrn doch die Treue halten, und sei es nur dieser letzte Faden, den wir zwischen unseren Fingern zu halten meinen. Und wenn wir dann nicht auf das Geschrei der Baalspropheten in uns lauschen. Wenn wir trotz der Trockenheit unser Opfer darbringen. Ja, noch das wenige Wasser, das wir haben, darüber gießen. Also nicht geizen, sondern aus dem hoffnungsvollen Vertrauen heraus handeln, dass Gott uns alles, aber auch wirklich alles ergänzen kann. Und wenn wir dann immer wieder Ausschau halten und uns auch beim 4., 5. und 6. Mal nicht verunsichern lassen, wenn wir also solcherweise wirklich in einem starken Glauben, einer unbeugsamen Hoffnung und einer opferbereiten Liebe Gott verbunden halten, ja dann wird die Wolke sich zeigen. Und es ist ja tatsächlich so oft Maria gewesen, die den Ausgetrockneten wieder das Wasser und den scheinbar von Gott Verlassenen wieder ihren Herrn gebracht hat. Unzählige Beispiele könnten da berichtet werden. Welch ein schöner Zufall übrigens. Gerade morgen feiert die Kirche, wenn auch verdeckt, durch den 10. Sonntag nach Pfingsten, Maria Schnee. Also das Gedächtnis an das Schneewunder in Rom am Beginn des gerade dort so glühend heißen Augustmonats. Ja, könnte doch das ausgedörrte Italien, könnte die vielfach ausgetrocknete und ausgelaugte Kirche Gottes, könnten doch unsere zuweilen so dürren Herzen mit diesem Schnee bedeckt werden, der dann in den Strahlen der Christussonne zuschmilzt, zerschmilzt und das lechzende Erdreich durchdrängt zu neuer Fruchtbarkeit. So rufen wir in diesen Tagen einer vielfältigen Dürre: Komm und zeige dich, du strahlend weiße Wolke, Maria Janua Coeli, Pforte des Himmels, spende uns den heiligen Gottessegen. Amen.